Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Industrie-Marketing-Talks von Emmi-Connect. Ich spreche in diesem Podcast gerne mit Persönlichkeiten aus der Unternehmensführung, aus dem Marketing, aus dem Consulting, aus der Kommunikation. Meine heutige Gesprächspartnerin bis gerade eben war Brigitte Santo, Unternehmerin im Maschinenbau, genauer bei der MSB GmbH und Co. KG und Mediatorin bei der Kanzlei Ponschap & Partner. Wir haben uns darüber unterhalten, wie es ist, als Frau im Maschinenbau zum Leadership zu gehören. Wir haben uns über Unternehmensnachfolge unterhalten, über geeignete Tools, um an Neukunden zu kommen, aber auch über Konfliktmanagement im beruflichen und privaten Umfeld und noch so einiges mehr. Ich freue mich, wenn ihr dranbleibt und aus diesem Gespräch hoffentlich etwas für euch mitnehmen könnt. Viel Spaß dabei! Liebe Brigitte, schön, dass es klappt, dass du dir die Zeit nimmst und heute mit dabei bist im Industrie-Marketing-Talk von Emmi-Connect. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, lieber Matthias. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich jetzt sehr auf unser Gespräch.
Ich mich auch. Lass uns auch gerne direkt einsteigen, denn vor fast genau 10 Jahren hast du mit deiner Schwester gemeinsam 2 Maschinenbauunternehmen von eurem Vater übernommen. Das eine war die MSB GmbH und Co. KG und die IBS GmbH. Heute ist es eine Company tatsächlich und ihr steht ja für die ganz, ganz schweren Maschinen da draußen. Ihr arbeitet nämlich in der Lohnfertigung mit eigenem Schweißbetrieb, baut große Anlagen und Sondermaschinen und ihr stellt Berg- und Tunnelbaumaschinen her. Wie kam es denn dazu? Hol uns mal eben ab, bitte.
Ja, es ist eine wilde Mischung. Also im Grunde genommen kam es natürlich dazu, weil es ist ein schönes, klassisches, mittelständisches Familienunternehmen, das mein Vater in dritter Generation sehr erfolgreich gemacht hat. Und wie das halt so ist bei solchen Familienunternehmen, steht dann irgendwann die Nachfolge an. Und dadurch sind dann quasi meine Schwester und ich vor 10 Jahren da ins Unternehmen gegangen, beziehungsweise wir waren schon viele Jahre vorher mit dabei. Das ist so ein ganz typischer Fall. Ich meine, wir hatten wirklich viele, viele Themen rund um die Nachfolge. Es ist ein spannendes Unternehmen. Ich weiß nicht, ich könnte viel erzählen. Was interessiert dich denn, Matthias?
Ich finde es ja grundsätzlich spannend und das ist ja auch ein Thema, was uns jetzt ein bisschen begleiten wird jetzt im Gespräch, wie es grundsätzlich ist, als Frau im Maschinenbau zum Leadership zu gehören und ob das dann quasi das sich für euch einfach gefügt hat, weil es eben einfach eine Nachfolgefrage war oder welche Reibungspunkte, welche Diskussionspunkte gab es denn da?
Also in einer gewissen Form war es irgendwie eine Selbstverständlichkeit, also für mich jetzt ganz speziell. Ich kann mich jetzt nicht ganz genau daran erinnern, aber es wurde mir immer mal wieder gesagt, ich hätte schon als 4-Jährige, wenn ich mit meinem Vater in der Firma war, gesagt, ich werde hier mal Chefin. Das wollte ich dann ganz lange Jahre zwischendurch nicht mehr. Lag unter anderem auch daran, unsere Firma ist im Norden von Bayern, also ehemaliges Zonenrandgebiet. Und wunderschöne Gegend, die Rhön, aber es war mir irgendwie, es war alles ein bisschen zu eng und ich bin dann irgendwo übers Studium Richtung München geflohen. Hab dann da Wirtschaftsingenieurwesen studiert, beziehungsweise da mein Studium beendet und bin dann erstmal so völlig quer bei ProSieben gelandet, bei einer Tochter von ProSieben im Marketing.
Ach echt, okay.
Ja, also das war irgendwie das war so ein Gefühl, ich hatte damals ganz viele Werber und Marketingleute um mich rum und dann dachte ich, das möchte ich jetzt auch mal ausprobieren, diese Welt erkunden. Mhm. Da war ich dann letztendlich auch 5 Jahre. Und habe mir dann aber irgendwann die Frage gestellt, ist das jetzt hier sinnvoll oder ist es dann vielleicht doch sinnvoller, zu Hause in der Firma irgendwie zu agieren, wo es tatsächlich richtige Produkte gibt, also schwere Maschinen, die auch was herstellen, wo einfach ein Produkt da ist, was man anfassen kann. Und das war dann so meine Entscheidung damals, wieder zurückzugehen zu meinen Wurzeln und mich da zu engagieren.
Das heißt, dir hat ein bisschen so das Greifbare gefehlt bei der anderen Aufgabe. Was hast du denn da gemacht, mal in 2, 3 Sätzen ganz kurz?
Ja, also ich war im Merchandising-Bereich und das war tatsächlich für mich ich bin so ein Mensch, ich brauche immer einen gewissen Sinn in dem, was ich tue. Und das hat sich da tatsächlich dann irgendwo immer mehr für mich so rauskristallisiert. Die Hauptzielgruppe zum damaligen Zeit waren natürlich Kinder. Ich meine, wir haben damals bei Merchandising München Biene Maja und Pumuckl und so weiter vermarktet. Und Also das war einerseits spannend. Ich habe unglaublich viel gelernt hatte tolle Chefs und es war auch so vom Betriebsklima und auch also überhaupt mal in diesen Konzern reinzuschnuppern, auch diese ganzen Entwicklungen damals. Da war es ja noch nicht die ProSiebenSat.1 Media AG, sondern da gab es noch den Georg Hofler. Und also allein in diesen wenigen Jahren, was da passiert ist, das war extrem spannend. Aber für mich hat sich ich dachte manchmal, das ist so eine große Blase hier. Und ich möchte irgendwie eher was tun, was für mich mehr Sinn macht. Ich bin natürlich bei uns dann gleichzeitig im Unternehmen auch ein Stück weit an meine Grenzen gestoßen, weil ich zwar einen gewissen technischen Hintergrund habe, aber ich habe natürlich das alles im Detail, habe ich die Maschinen auch nicht verstanden. Also da muss auch nicht unbedingt sein. Ich meine, dafür war ja auch damals definitiv mein Vater zuständig, der ein Genie ist in dem Bereich. Also auch eigentlich nicht zu übertreffen. Und ich habe da, meine Schwester hatte mehr so den kaufmännischen Bereich und ich habe da mit Marketing und auch Vertriebsthemen und auch Organisationsthemen und Personalthemen schon irgendwo auch meinen Bereich irgendwo gefunden und besetzt. Und das hat schon alles irgendwie auch Spaß gemacht damals. Das musst du dir auch so vorstellen, es war irgendwie so unglaublich. Ich komme aus einem Konzern ProSieben, der ja halt irgendwo so technisch damals auf dem schon relativ weit war. Also ich meine, E-Mail und sowas, das war ziemlich selbstverständlich. Und also das war Ende 2000 und dann komme ich da in die Rhön und da, ich weiß nicht, ob es noch mit, also Fax sowieso, aber irgendwie
Rohrpost?
Ja, so ungefähr. Also ich kam da hin und dachte mir, das ist ja unglaublich. Also das so viele Dinge, die so selbstverständlich für mich waren, die waren da einfach noch gar nicht irgendwo angedacht. Also auch die Form, wie das, also computertechnisch, wie wir da ausgestattet waren. Also bei den Maschinen immer alles bestens.
Ja.
Aber so jetzt in der Administration, das hat schon irgendwie auch noch ganz schön lange gedauert, bis wir da so am Puls der Zeit waren.
Das heißt, hattest du denn den Eindruck damals dann schon, dass da die Gefahr besteht, irgendwie was von in puncto Ausstattung zu verpassen tatsächlich? Oder war das gerade so an dem Punkt, wo er sagt, okay, jetzt müssen wir da reingehen und dann reicht es noch? Oder war das schon knapp?
Es war eher so, es war okay. Also es hat schon irgendwie gepasst. Wir waren da auch kein Einzelfall. Also damals gab es einfach diese Vernetzung noch gar nicht und nicht in der Form, wie wir sie jetzt hier gekannt hatten bei ProSieben. Und das war schon okay. Ich meine, wir haben Teile gefertigt. Das war unsere Kunden, Anforderungen, die wurden erfüllt mit dem, was wir geleistet und geboten haben. Also das war nicht das Thema. Aber es ist natürlich über die Jahre hinweg immer ein gewisses Thema geblieben. Also so, wie halten wir mit bei den technischen Voraussetzungen? Also auch die ganzen Konstruktionsprogramme und so weiter. Das ist ja immer alles komplexer geworden und die Herausforderungen oder Anforderungen sind ja immer größer geworden. Also da als dann ja doch kleiner Mittelständler immer mitzuhalten, das ist schon auch eine Herausforderung.
Und es ist natürlich ein ganz klares Investmentthema. Ist es euch denn leicht gefallen, dann auch gerade für diese sich stark verändernden Tätigkeiten dann die richtigen Leute zu finden?
Ja, interessanterweise hatten wir immer ziemlich gute Leute. Also das war schon, vielleicht lag das irgendwo an der Gegend, dass es gab nicht so viel andere Unternehmen in der Ecke und das sind schon auch die, also wir hatten immer viel Wert auf die Ausbildung gelegt und die meisten, die dann irgendwo auch geblieben sind, die haben wir oder viele davon haben wir ausgebildet und da waren richtig gute Leute dabei, also das kann man gar nicht anders sagen, super, die auch heute tatsächlich noch dabei sind. Und es war auch, ich fand es ja immer spannend zu beobachten, dass auch viele gar nicht so diesen Antrieb hatten, woanders hinzugehen. Weil ich mir immer dachte, warum probieren die nicht mal aus, irgendwie in eine Stadt zu gehen oder vielleicht auch zu studieren oder irgendwie. Und das ist ja das Wertvolle, dass die dann auch da bleiben. Also das heißt, hat man ja generell, wenn ich irgendwie Leute ausbilde, habe ich natürlich auch gerade im Fachbereich, Facharbeiterbereich die Hoffnung, dass die dann auch irgendwie erhalten bleiben.
Genau, ja.
Das ist ja wichtig. Aber heutzutage ist es natürlich schwieriger geworden. Also das ist es ist tatsächlich immer schwieriger, dieses Thema zu besetzen. Ja.
Wie empfindest du das als Frau tatsächlich im Maschinenbau zum Leadership zu gehören? Und wie blickst du generell auf das ganze Thema Gender Equality und vielleicht sogar Frauenquote? Wie ist da dein Blick drauf? Aber fangen wir erstmal mit dir an.
Ja, Also wie gesagt, für mich war das irgendwo eine gewisse Selbstverständlichkeit, dadurch, dass ich auch aus der Familie kam. Natürlich hatte ich meine Grenzen. Also was für mich gar kein Thema war, also in Richtung Kunden, aber auch Führungskräfte, also wo ich schon irgendwo so das Gefühl hatte, da sprechen wir quasi eine gleiche Sprache. Dazu kann ich auch gleich noch mal mehr sagen zu den Sprachproblemen. Wo es herausfordernd war, ist die Firma IBS. Das war ja so mein Hauptbereich. Ich war mehr bei der IBS als bei der MSB involviert. Und in dem Thema Berg- und Tunnelbaumaschinen ist das natürlich schon auch an manchen Stellen herausfordernd gewesen für mich, mit verschiedenen Kulturen da irgendwo Verträge zu verhandeln. Also, wenn wir in Russland auf einer Messe werden Verträge im Endeffekt irgendwo am Abend also das ist heutzutage nicht mehr so, selbst in Russland nicht mehr so, aber damals war es schon noch so, dass das einfach auf einer anderen Ebene ablief. Also da habe ich mich dann eher ein bisschen zurückgehalten bei dem Thema. Oder ich kann mich auch noch erinnern, wir hatten Kunden aus Ägypten, die mir dann auch nicht die Hand gegeben haben. Und das ist okay. Also klar, man muss ja mit den Kulturen irgendwie auch klarkommen. Aber da muss ich einfach sagen, es gibt natürlich gewisse kulturelle Grenzen. Aber ich glaube, das ist aber auch heutzutage gar nicht mehr so. Also da hat sich auch einiges noch verändert. Grundsätzlich jetzt von meiner Persönlichkeit her, was aber für mich irgendwo sehr klar. Schwieriger, muss ich ganz ehrlich sagen, war es tatsächlich mit den Mitarbeitern teilweise, weil ich manchmal das Gefühl hatte, ich verstehe die nicht und die verstehen mich nicht. Also das war so dieses Sprachproblem, was ich gerade schon angesprochen habe. Und mittlerweile verstehe ich das auch besser. Es gibt der Peter Modler, das ist ein Unternehmensberater, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Arroganzprinzip. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist irgendwie ganz spannend, weil er sagt, es gibt eine vertikale Kommunikation und eine horizontale Kommunikation. Das ist jetzt gar nicht mal unbedingt, also man kann jetzt nicht irgendwie sagen, alle Frauen kommunizieren horizontal, alle Männer vertikal, aber es gibt eine gewisse Tendenz und gerade im Maschinenbau wird halt eher vertikal kommuniziert. Das heißt, man kommt in ein Meeting rein und dann wird erstmal irgendwie ausgehandelt, wer ist jetzt hier in der Rangfolge oben und wer ist unten. Und wenn ich da als Frau und ich habe natürlich, also ich als Person bin eher horizontal orientiert. Also ich habe eher so diesen Anspruch, ich möchte gerne verstanden werden, ich möchte verstehen, was hier passiert und bin eher so auf der Ebene, man muss ja darüber reden oder man kann darüber alles reden unterwegs. Und da kommt man natürlich an seine Grenzen. Wenn man dann irgendwie Leute vor sich hat, es gibt auch Frauen, die vertikal hauptsächlich kommunizieren, gar keine Frage, wo man aber erstmal irgendwo klar machen muss, wer ist denn jetzt hier irgendwie der Leader? Und ich habe das tatsächlich eher so im Führungskreis war das nicht so das Thema. Da habe ich mich irgendwie auch gut angepasst, aber bei den Mitarbeitern ist es mir irgendwie schwer gefallen, weil ich so da habe ich nicht so diesen Zugang gefunden, den Hebel irgendwo, um mich wirklich verständlich zu machen. Ich habe mir aber auch im Nachhinein überlegt, das ist natürlich eine extrem große Herausforderung bei uns gewesen, weil das hat ja auch einen Großteil unserer Probleme in der Nachfolge mit erzeugt. Mein Vater war schon eher patriarchalisch orientiert. Also der hat den Laden so geführt, dass er hat gesagt, was gemacht wird. Also natürlich haben die Mitarbeiter, die hatten schon Freiräume und haben auch, also ich will jetzt nicht sagen, dass er irgendwie alles vorgegeben hat, aber es war schon klar, alte
Alte
Schule,
Schule,
ja.
gelernte Schule,
Und
ne?
das war auch genau das Richtige für die damaligen Zeiten, also gar keine Frage, so wurde geführt, das haben die Leute auch erwartet. Und dann kommen wir rein als zwei Frauen. Mein Vater hatte auch tatsächlich ein Vertrauensthema, also er konnte sich es nicht so richtig gut vorstellen, wie wir das machen. Ich will das jetzt gar nicht so in der Breite erzählen, aber ich würde mal sagen, wir hatten ein Kommunikationsthema. Ich habe mir im Nachhinein immer gedacht, wir sind eigentlich ein Dreamteam gewesen, eher als der Techniker, meine Schwester das Kaufmännische, ich Marketing, Vertrieb und auch das Organisationale. Aber wir haben es halt einfach nicht geschafft, uns irgendwo da zusammenzubringen und miteinander in Kommunikation zu kommen. Und dann gab es diesen Übergang nicht, also diesen, wo man sagen kann, das ist so ein. Also wir haben das gut vorbereitet, die Mitarbeiter mitgenommen, das hat alles nicht stattgefunden. Das war alles irgendwie, es hat sich zwar über Jahre hingezogen, aber wir haben es echt nicht gut gemacht. Wir haben es alle nicht gut gemacht. Und dann haben wir natürlich auch irgendwo die Mitarbeiter überfordert, die daran gewöhnt waren. Da gibt es jetzt hier jemanden, der die Ansagen macht und der sagt, wo es lang geht und dem sie auch vertraut haben, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Und die waren dann einfach tatsächlich sehr, also da ist sehr viel Unsicherheit aufgekommen dann. Was machen jetzt die Frauen? Und da bin ich, muss ich ehrlich sagen, da habe ich nicht so richtig eine gute Lösung gefunden. Wer das so im Nachhinein betrachtet.
Ja, wobei ich denke, also so eine Veränderung jetzt auf Geschäftsführungsebene, das bringt ja immer Unruhe mit sich. Und da ist ja auch immer ein gewisses gesundes Quantum an Unruhe mit dabei. Das darf ja auch sein. Aber genau wie du sagst, entscheidend ist ja dann ganz, ganz viel zu kommunizieren, ganz, ganz viel transparent zu machen. Das haben wir jetzt gerade letztes Jahr, wir sind immer noch dabei, bei uns ja selber gemerkt, Geschäftsführerwechsel, wo wir sehr, sehr stark in das Thema reingehen, wirklich sowohl kleinere Themen transparent zu kommunizieren, als auch die ganzen Ziele, die für uns gelten. Ne? Deswegen diese OKR-Logik, die wir bei uns eingeführt haben, um einfach die Mannschaft möglichst lückenlos zu informieren, zumindest die, die es auch wissen wollen, denen dann die Chance zu geben, dass die an einem gesamten Zielbild einfach sich orientieren können und verstehen, wo wir eigentlich hin wollen und müssen. Ja, genau.
Ja, das haben wir tatsächlich zumindest teilweise auch versucht, aber irgendwo ist das nicht so gut gelungen. Also es hatte viel mit unserer, das hatte im Grunde wirklich viel einfach mit dieser Problematik zu tun, dass diese Nachfolge so ruppig war oder so ruckelig irgendwie, also so, dass einfach der Übergang nicht wirklich stattgefunden hat. Wir haben natürlich dann im Nachgang auch echt Fehler gemacht, muss man auch ganz klar sagen. Also mein Vater hat aber auch Fehler gemacht. Also uns hat diese gemeinsame Kommunikation gefehlt. Das ist ja auch ein Grund, warum ich heute das als die Mediatorin, als die Vermittlerin oder auch als Coach anbiete in der Beratung, weil ich beobachtet habe, was wir hätten anders machen können oder was gelaufen ist, wo meiner Meinung nach auch manchmal vielleicht auch nur so gewisse Korrekturen schon eine ganz große Veränderung erzeugt hätten. Ja, so mussten wir halt irgendwie so das Ganze erfahren. Also wir sind ja dann, um das vielleicht auch das Bild abzurunden, warum ich jetzt auch nicht mehr in der operativen Führung bin und auch meine Schwester nicht. Wir sind dann letztendlich durch die Sanierung. Wir waren damals diese Bergbau- und Tunnelbaumaschinenfirma, die war sehr stark an die deutsche Steinkohle, später RAK, gebunden. Also wir hatten da über Jahre hinweg, waren wir da fester Lieferant und mit dem sukzessiven Stilllegen der Bergwerke ist natürlich auch dieser Bereich weggebrochen und es war relativ schwierig, das wieder das zu ersetzen, also da was anderes zu machen. Da sind ja auch reihenweise im Ruhrgebiet reihenweise Unternehmen kaputt gegangen in diesen Jahren. Und letztendlich hat uns auch irgendwo am Ende das Genick gebrochen und die Firma, also erst Sanierung und dann war es aber klar, dass das nicht funktioniert und dann hat diese Bergbaufirma die andere Firma mit durch über einen Haftungsverbund in die Insolvenz gezogen. Aber zum Glück, also war dann relativ schnell klar, das ist eben, also die MSB ist kein Insolvenzunternehmen und sind dann durch diese ganzen Phasen durch ein Insolvenzplanverfahren und sind jetzt auch wieder Gesellschafterin, meine Schwester und ich. Haben aber gleichzeitig einen Anteil an die jetzigen Geschäftsführer verkauft. Das waren, das sind jetzt die Geschäfts-, also die, das waren Mitarbeiter, die jetzt in die Geschäftsführung dann gegangen sind. Und ich sag immer irgendwie, wir haben jetzt so eine Nachfolge 2.0, die gut funktioniert, und die wäre damals noch nicht möglich gewesen. Also das wäre jetzt wir haben ja viel darüber nachgedacht, wie könnte man die Nachfolge gestalten? Also als es darum ging, was macht mein Vater? Und das war ein Weg, der wäre damals nicht möglich gewesen und der hat sich dann irgendwo durch diese etwas unschöne Situation, aber ist dann frei geworden, hat sich so ergeben und also ich habe das Gefühl, auch mein Vater ist jetzt im Beirat, also das ist irgendwo, das ist eine gute Situation und es ist jetzt gut aufgestellt und geht gut weiter und genau und ich mache jetzt was anderes mit meinem ganzen Erfahrungsschatz, den ich da mitgenommen habe.
Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Jetzt nochmal weg von der MSB, Brigitte, Blick nochmal ganz generell in den Maschinenbau. Ich wusste ja schon vor unserem Gespräch, wir werden über dieses ganze Thema Women in Leadership so ein bisschen sprechen. Und jetzt habe ich mitbekommen, Franzi Kühne, ne, jüngste Aufsichtsrätin Deutschlands, wird jetzt Ende Mai auch ihr Buch ausbringen, Was Männer nie gefragt werden, heißt das. Und da geht es auch um dieses Thema, dass man bestimmte Sachen bei Männern voraussetzt, alles in Ordnung, bohrt man nicht tiefer nach. Bei Frauen geht man doch rein, sagt, oh, kann die das, weiß ich nicht genau, wie kommt die in die Position, bis hin zu dem Thema, braucht es wirklich eine Quote für die Frau-Mann-Aufteilung in Unternehmen? Was bedeutet es kulturell, wenn mehr Frauen in Unternehmen auch in Führungspositionen arbeiten? Wie ist da dein Blick drauf? Fehlt es tatsächlich, würde ich sagen, da fehlt ein ganz großes feminines Momentum im Maschinenbau, wo wir uns auch tatsächlich Vorteile vergeben bzw. herschenken. Wie ist da dein Blick global auf das Thema?
Ja, es ist ein Riesenproblem. Also generell haben wir es ja jetzt auch an der Kanzlerkandidatur von Frau Baerbock gemerkt. Die Kommentare dazu geht ja genau in die gleiche Richtung. Also
stimmt.
Das Schlimme ist eigentlich, es steckt so wahnsinnig tief in uns drin und ich, diese Gender-Diskussion zum Beispiel, die kann ja manchmal auch nerven, aber sie ist so unglaublich wichtig, weil ich beobachte mich selber manchmal, dass ich so konditioniert bin, dass ich manchmal irgendwo auch Gedanken habe, wo ich mir denke, Moment, stopp, also das ist doch Quatsch. Und ich glaube, da braucht es echt noch wahnsinnig viel Zeit und auch genau diese Diskussion, diese Aufmerksamkeit auf dieses Thema. Und es braucht auch diese Frauenquote, also so schwierig, also mit allen Problemen, die sie auch bringt. Aber wir brauchen diese, ich war am Anfang nicht begeistert davon, aber irgendwo habe ich mittlerweile, denke ich mir, nee, es ist, wir brauchen gewisse Regeln, um die Diskussion zu eröffnen, um das Thema publik und bewusst zu machen vor allem. Und im Grunde genommen muss es halt irgendwie schon viel früher anfangen. Das ist halt nach wie vor ein Riesenthema bei Kindern schon. Also wir bräuchten eigentlich ein ganz anderes Bildungs- und Schulsystem. Es ist, ich habe jetzt gelesen, dass in China, die jetzt schon ein Programm aufgestellt haben, wo Grundschulkinder dann irgendwann schon KI-Erziehung bekommen, also da irgendwo, also in diesen MINT-Fächern quasi schon gefördert werden. Und da denke ich mir schon, meine Güte, wir sind ja wahnsinnig weit entfernt.
Hinterher.
Wahnsinnig weit hinterher. Und da fängt aber genau dieses Problem an. Also es ist ja ein großes Umdenken erforderlich und eine veränderte Haltung bei allen. Also und es sind nicht nur die Frauen, es sind auch die Männer. Also das ist, und es sind natürlich vor allem auch die Personen, die an der Stelle von Führung, also die an den Schnittstellen sitzen oder Schaltstellen sitzen, die auch was verändern können, da so ein Bewusstsein zu entwickeln und ein anderes Vorgehen zu entwickeln. Aber hey, das ist echt schwierig. Das ist ein Riesenthema. Also, wie gesagt, ich merke es an mir selber manchmal und dann erschrecke ich und denke mir, oh Gott. Also, wie tief es in uns drinsteckt, das ist das. Und dafür brauchen wir viele, viele Diskussionen. Es ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges, ganz, ganz wichtig, dass wir da viel drüber reden und auch unsere Sprache untersuchen, also unsere männlich orientierte Sprache. Und also ich finde es anstrengend, aber es ist, also ich meine, ich schreibe auch immer wieder viele Texte und auch dieses Gender-Thema in den Texten. Also es ist, aber es ist total notwendig.
Aber du siehst uns grundsätzlich auf einem nicht guten Weg, aber okay Weg, ne? Aber es ist natürlich interessant, gerade mit der Annalena Baerbock, stimmt, das waren genau diese Themen, ne? Frau, 40, zwei Kinder, wie bitte soll das gehen? Also auf der anderen Seite stellt man aber fest, dass für ganz, ganz viele Leute, zum Beispiel bei unseren Kindern, zumindest bei den zwei, die das schon miterleben können, das überhaupt gar keine Frage ist. Warum soll das denn nicht gehen, weil sie Mutter ist oder weil sie erst in Anführungszeichen 40 Jahre alt ist und so weiter? Da gibt es überhaupt gar nicht diese Überlegung, dass das Argumente dagegen wären, ne? Dass sie Kanzlerin wird oder gibt es ja auch aus der Industrie x Beispiele, ne? Und das ist schon wahnsinnig, ich weiß nicht, ob bipolar der richtige Begriff ist, ne? Aber es ist schon sehr, sehr hart getrennt in den Innenköpfen bei den Leuten. Für die einen ist es ein Thema, für die anderen, da findet das gar nicht statt.
Ne? Ja, es hat ja viel mit Erziehung zu tun. Also eine Bekannte hat jetzt gerade ein Buch rausgebracht, Können Männer Kanzlerin werden? auch mit schönen Gedanken dazu. Also, wo man natürlich merkt, irgendwie, wenn so eine Frage gestellt wird, dann ist es deutet es auf eine offene Beziehung. Also, das ist wohl tatsächlich eine reale Frage gewesen, die von einem Kind kam. Ja. Und das ist total wichtig. Aber also wenn man jetzt momentan die Situation anschaut, also ich habe jetzt zum Beispiel bei Pawnshop & Partner machen wir so eine Social Selling Geschichte gerade, und da habe ich jetzt in Xing habe ich jetzt mal ganz viele Unternehmen gefiltert, also wo ich sage, das könnten Familienunternehmen sein, die im Maschinenbaubereich oder technischen Bereich, Mittelstand, und ich bin wirklich erschrocken, weil ich glaube, die Quote von Frauen in der Geschäftsführung sind unter 5%. Mhm. Also, und das waren jetzt nicht mal nur irgendwie Familienunternehmen, wo es ja, also die meisten sind dann meistens Familienunternehmen, wo dann Frauen in der Führung sind. Ja, also diese Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau selber in dem Bereich ein Unternehmen gründet, das ist halt nach wie vor
kaum gegeben,
ne? Kaum gegeben. Also, und das hat mich wirklich erschreckt. Also, da dachte ich mir, das kann doch gar nicht wahr sein. Und da sind wir echt sehr weit hinterher, und das muss halt ganz früh anfangen. Also, dieses Interesse muss früh geweckt werden.
Wir gehen mal einen Punkt weiter, Brigitte, denn das interessiert mich auch sehr. Da haben wir uns ja auch schon mal an anderer Stelle drüber unterhalten. Durch euer Familienunternehmen, aber vor allem auch durch deine Tätigkeit als Mediatorin bei Pawnshop & Partner hast du viel mit dem Themenumfeld Unternehmensnachfolge zu tun. Wie groß ist denn das Thema wirklich, und was hast du damals auf deinem eigenen Weg gelernt, was dir als Mediatorin und Beraterin heute hilft?
Also das Thema ist groß. Man sieht, dass im Grunde circa 95% aller Unternehmen Familienunternehmen sind, und das sind so circa 3,5 Millionen in Deutschland. Und da gibt es Untersuchungen, also zum Beispiel KfW Mittelstandsmonitor, die sagen, in den nächsten Jahren stehen ungefähr 500.000 Unternehmen zur Übergabe an. Da muss man natürlich dann so ein bisschen differenzieren, sind die dann auch, da gibt es so Worte wie übergabewürdig und übergabereif. Also macht es überhaupt Sinn für jemanden, das zu übernehmen? Da fallen auch diese kleinen Handwerksbetriebe rein, die tatsächlich eher schwierig zu übergeben sind. Aber ja, das Thema ist riesig. Also es gibt so eine Zahl, so an die 150.000 Unternehmen in den nächsten Jahren, die übergabereif sind. Das heißt, wo eine Übergabe ansteht, die auch übergabewürdig sind. Und es ist immer noch eine Generation auch da am Wirken, die sich mit Kommunikation eher schwer tut, also die eher auch so ein Stück weit noch dieses patriarchalische Denken hat. Das verändert sich jetzt so von Generation zu Generation, heißt aber trotzdem nicht, dass es immer einfach ist. Also ich meine, das kennen wir alle, sobald irgendwo Familienthemen ins Unternehmen reinwirken, und dann ist der Stress nicht weit weg. Und das ist schon wichtig, irgendwo auch zu verstehen, was passiert denn da eigentlich. Das war eine meiner großen Erkenntnisse im Nachhinein. Ich hatte damals schon eine Coaching-Ausbildung während der ganzen Geschichte. Und gleichzeitig musste ich tatsächlich irgendwie anerkennen, dass ich als Betroffene selber total im Nebel stehe. Also, dass ich einfach nicht in der Lage bin, als Betroffene einen klaren Blick auf die Situation zu haben. Und also ich bin natürlich irgendwo, ich dachte immer, ja gut, ich verstehe das schon alles, was hier passiert, und ich sehe das alles. Nee, das stimmt nicht. Also zu einem gewissen Teil vielleicht, aber sobald du da drin steckst und dann auch die eigene Familie und dann irgendwie Themen aus, gut, mit meiner Schwester habe ich mich zum Glück gut verstanden, aber da solche familiären Themen hochkochen und auch vielleicht Themen, die nie angesprochen wurden, da kommt man einfach total an seine Grenzen. Und da ist es deswegen sehr hilfreich, wenn jemand von außen kommt mit einem ganz neutralen Blick und auch erstmal ein Stück weit rational auf die Situation schaut und sagt, hier ist ja kein Wunder, dass ihr Probleme habt. Also wisst ihr eigentlich, wie schwierig das ist, in eine Familie und ein Unternehmen aufeinandertreffen? Mhm. Also das fand ich irgendwie immer ganz schön, habe ich natürlich auch im Nachhinein quasi für mich so entdeckt. Der Feind ist eigentlich nicht der Vater oder die Mutter oder die Schwester oder der Bruder, sondern der Feind ist das Familienunternehmen, diese Schwierigkeit am Familienunternehmen. Mhm. Also da irgendwo sozusagen wegzugehen von diesem persönlichen, du tust mir hier was an oder du, es muss irgendwie anders sein, du musst es anders machen, hin zu dem, wir sind alle hier in einer echt schwierigen Situation, alle miteinander und eigentlich versuchen wir alles Beste zu machen und das ist aber schwierig. Das Beste zu machen in so einer Situation. Ne?
Ich stelle es mir auch echt schwer vor, jetzt wo ich drüber nachdenke, wo du darüber erzählst, dass dann, was weiß ich, ich stelle mir jetzt irgendwelche familiären Feiertage vor, ne? Geburtstage, Weihnachten, was auch immer, dieses Thema Unternehmen dann rauszulassen. Weißt du, wie ich meine? Also das stelle ich mir unglaublich schwer vor, weil dann kommt wieder ein Kommentar, wo man sagt, ja, aber ne, was du in der Firma erzählst, was du da gemacht hast, dann ist das Thema wieder da. Ich weiß nicht, kann man das trainieren? Ist das eine Frage von Disziplin oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, man kann es trainieren. Also, aber im Grunde macht man das erst, wenn man es verstanden hat. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Thema. Also die meisten, also jeder rutscht ja irgendwo so da rein. Und da gibt es einen schönen Begriff, den schrägen Anschluss in der Kommunikation. Also das, wenn mein Vater als Unternehmer, also gerade im Unternehmenskontext kommuniziert und ich aber als Tochter auf ihn zugehe, mhm. dann kommen wir in der Kommunikation nicht zusammen, sondern das ist dann ein schräger Anschluss. Und das verstehe ich aber erstmal nicht, wenn ich mich nicht damit beschäftige oder wenn mir das nicht mal irgendwie klar geworden ist. Mhm, klar. Und das kann man trainieren. Also das ist auch sehr angeraten, dass man sagt, sich irgendwie Zeichen zu geben, pass auf, ich komme jetzt als Tochter auf dich zu. Ich möchte jetzt mit dir als Vater reden. Aha. Oder zu sagen, wir sitzen jetzt hier im Unternehmenskontext zusammen. Es gibt immer eigentlich zwei Familien. Es gibt die Unternehmerfamilie und es gibt aber die private Familie. Und das ist nicht einfach, aber es ist angeraten, das auseinanderzuhalten.
Mhm. Also klares Rollenverständnis je nach Situation. Ne? Gehen wir mal auf das Thema Kunden, das interessiert mich auch. Kannst du das vielleicht benennen? Was ist denn so das erfolgreichste Tool oder auch das beste, vielversprechendste Vorgehen, jetzt mal aus Sicht der MSB, um an Kunden, an Neukunden zu kommen?
Naja, das ist jetzt momentan natürlich irgendwo in diesen ganzen Zeiten mit Corona alles ist sehr schwierig geworden. Grundsätzlich ist es tatsächlich immer noch die direkte Ansprache, beziehungsweise auch dieses, wenn ein Kunde in der Auftragsfertigung kommt und wir sind ja quasi in der Automatisierung von Großwerkzeugmaschinen sind wir Marktführer, also in der Verkettung von Großwerkzeugmaschinen. Und wenn wir merken, dass unser Spezialgebiet interessant sein könnte für diese Firma, die da jetzt uns Auftragsteile oder Teile für die Lohnfertigung in Auftrag gegeben hat, dann findet natürlich ein direkter Kundenkontakt statt und zu gucken, irgendwie gibt es denn da vielleicht auch noch weitere Möglichkeiten, können wir irgendwie was für euch tun, was euch irgendwo auch weiterhilft. Also das ist immer noch etwas, was nach wie vor extrem hilfreich ist. Bei den Bergbaumaschinen, die auch nach wie vor, die jetzt mittlerweile von der MSB erzeugt werden, ist es tatsächlich in dem Bereich, in dem wir da sind, das sind so 30-Tonnen-Maschinen, gibt es nicht mehr so viele Hersteller. Mhm. Auch da ist es so, dass dann immer mal wieder in den verschiedenen, also ob das jetzt so Endlagerstätten sind oder Staudämme oder also da finden dann Aktionen statt, wo dann direkt Kunden angesprochen werden, potenzielle Kunden zu sagen, hier, wir haben hier das Produkt, könnte vielleicht für euch interessant sein. Früher waren wir immer auf der Bauma vertreten.
Ich wollte gerade fragen, ja.
Ja, das auch mit einem eigenen Stand, gut, das ist halt irgendwo die Frage, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist. Also das war damals irgendwie ein Muss, einfach auch, um sich zu präsentieren und zu sagen, wir sind da. Wir sind am Markt und es war natürlich auch eine gute Gelegenheit, die ganzen internationalen Kunden mit einzuladen, die regelmäßig auf der Bauma erschienen sind. Aber das ist jetzt mittlerweile kein Vorgehen mehr. Also ja, es ist im Grunde, ich kann jetzt gar nicht sagen, es gibt das erfolgreichste Tool, es ist irgendwie eine Mischung. Wir sind auch platziert bei solchen Vertriebsplattformen wie Techpilot, also wo man irgendwo quasi zusammen, brauche ich dir nicht erzählen, kennst du ja alles, zusammengeführt wird. Was sicher irgendwo wichtig wäre, aber das ist auch ein bisschen jetzt aufgrund dieser ganzen Insolvenzthemen in den letzten Jahren so ein bisschen hinuntergefallen, sind Themen in den sozialen Netzwerken mehr zu machen, also sich da mehr zu zeigen und auch mehr irgendwo über die digitalen Kanäle was zu machen. Aber da sind wir jetzt dran, da auch wieder aufzuholen und
genau, zumindest wenn man belegen kann, dass sich da auch die Zielgruppe tummelt, ne, dann sind das natürlich Kanäle, die man im Blick haben sollte. Aber jetzt, wenn ihr über diese ganz großen Maschinen verkauft und die Services, die dazugehören, lässt sich das sagen, hat da euer Verkauf irgendwie schon mal beziffert, was so ein Lead, was ein Neukontakt wert ist, oder wird in der Kategorie eigentlich nicht gearbeitet?
Nee, da das nicht so explizit.
Also ich frage, ich stelle es mir auch schwierig vor.
Ja, das ist auch tatsächlich eher schwierig. Also das ist ja, also wir sind im Grunde genommen immer im Bereich von Einzelteilen unterwegs. Also es ist mal vielleicht eine kleine Serie, die gefertigt wird. Es sind immer unterschiedliche, also es ist immer anders. Man kann im Grunde das eine mit dem anderen kaum vergleichen. Natürlich bei den großen Sondermaschinen schon, aber das ist auch nochmal ein ganz eigener Bereich. Also da gibt es auch gar nicht so wahnsinnig viele Kunden, die da für uns in Frage kommen. Und mit denen sind wir sowieso schon mit allen im Geschäft. Also nee, so explizit nicht. Aber ich glaube schon, dass es da schon auch in Zukunft noch ein bisschen Nachholbedarf gäbe. Da nochmal genauer drauf zu gucken, ein bisschen mehr Struktur reinzubringen. Das war erstmal irgendwo Digitalisierung, großes Thema, überhaupt die ganzen Prozesse zu digitalisieren. Also es ist, ich meine, wir haben mittlerweile 160 Mitarbeiter, also es ist nicht ein ganz kleiner Betrieb, aber es ist trotzdem, also du musst, wenn du so im Tagesgeschäft drin bist, diese ganzen Dinge, die dazukommen, das ist schon irgendwo herausfordernd. Das muss man erstmal bewältigen.
Glaube ich. Im Vergleich, MSB GmbH und Co. KG, jetzt mal im Vergleich zur Kanzlei Ponchup und Partner, was unternehmt ihr denn für Ponchup, um Companies, um mögliche Kunden auf eure Expertise aufmerksam zu machen?
Gut, also bei Ponchup, also eine Geschichte ist mit Sicherheit ähnlich, das ist halt das Thema Empfehlungsmarketing. Also das ist bei der MSB das Gleiche, wie es auch bei Ponchup ist. Sobald du das Vertrauen hast bei einem Kunden, ist das natürlich die beste Quelle, um weitere Kunden zu bekommen. Und das ist tatsächlich im Mediationsbereich spannend, wenn man mal eine gemacht hat und diese Erfahrung gemacht hat, wie gut, günstig und zeitsparend man einen Konflikt lösen kann, dann nimmt man das auch gerne nochmal, also dieses Verfahren, oder wählt man das Verfahren gerne nochmal, wenn es einen anderen Fall gibt. Und also ich kenne es aus eigener Erfahrung. Wir hatten ein Thema mit einem Patentinhaber. Total eskalierter Konflikt, völlig verfahren. Und ich habe dann gesagt, so Leute, jetzt wir müssen eine Lösung finden. Da hingen Vertriebskanäle dran, viel Geld auch. Und lasst uns eine Mediation machen. Und dann saßen unser technischer Geschäftsführer und ich und der Patentinhaber bei dem Mediator, ich weiß noch, das war in Nürnberg, im Büro für 2,5-3 Stunden. Und danach sind wir alle glücklich mit einer Lösung rausgegangen, haben gemeinsam Bratwurst gegessen.
Das ist das, was man natürlich unbedingt in Nürnberg tun muss, ne? Bratwurst
essen. Ja, genau. Also, aber das wäre vorher überhaupt nicht möglich gewesen. Also wir haben quasi nicht miteinander gesprochen vorher. Also das
toll.
Also, und da muss ich sagen, das ist natürlich, das ist nicht immer so, dass es so schnell geht, aber es ist ein Verfahren, was wirklich unglaublich hilfreich ist. Und wie gesagt, also ich kam ja vom Empfehlungsmarketing. Also wenn man es mal erfahren hat, selber am eigenen Leib, dann gibt man das auch gerne weiter. Und was natürlich bei uns irgendwie, also das Thema Mediation und Coaching lebt natürlich sehr stark vom Vertrauen. Also wenn wir das können, dann gehen wir raus, machen Vorträge, sind uns zeigen und sind bei Präsentationen irgendwo mit dabei, bei irgendwelchen Veranstaltungen. Ist natürlich jetzt alles mit Corona weggefallen. Im Online-Bereich ist es, also virtuell finde ich es irgendwo begrenzt, auch okay, aber da muss man natürlich auch ein bisschen schauen. Die Leute sind eh alle schon irgendwie völlig überladen.
Ja, und, absolut.
Und schauen sich dann in dem Bereich nicht auch noch unbedingt was an. Mhm. Was ein bisschen schade ist, wir haben letztes Jahr die Ponjab-Akademie gestartet. Im Grunde eigentlich fast genau mit dem Start von Corona. Das ist keine gute Zeit, um eine Akademie zu starten. Aber wenn das dann wieder mal alles irgendwo laufen sollte, dann ist das natürlich auch eine gute Möglichkeit. Also wenn jemand dich in der Ausbildung kennengelernt hat und oder auch das Verfahren und auch die Möglichkeiten, dann ist der Schritt irgendwo auch, dass diese Mediation oder Kommunikationsunterstützung oder auch Coaching für sich selbst mal in Anspruch zu nehmen oder für sein Unternehmen in Anspruch zu nehmen, der ist dann nicht mehr weit. Mhm. Also von daher ist das auch ein gutes Thema. Was ich gerade schon angesprochen habe, was wir ganz aktuell machen, ist dieses Thema Social Selling. Einfach mal schauen, um nicht irgendwie untätig darauf zu warten, dass wir uns wieder auf Vorträgen oder auf Veranstaltungen zeigen können, einfach aktiv zu gucken, wie kann man das Netz nutzen. Das ist ganz gut. Also da entstehen gute Gespräche, gute Kontakte. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, momentan ist es, also gerade jetzt so seit Januar, frage ich mich, ob Unternehmen nicht ein Stück weit auch in so einer Schockstarre stecken. Also das ist so dieses Thema irgendwie, wie lange dauert das alles jetzt noch an? Wann kann ich denn eigentlich überhaupt wieder planen? Wofür gebe ich mein Geld aus? Da fallen natürlich Bereiche, die wir besetzen, schnell mal irgendwo dahin, nee, das kann ich jetzt irgendwie mir nicht leisten oder das muss jetzt warten. Und haben sich natürlich auch viele Konflikte durchs Homeoffice entzerrt, also dadurch, dass die Mitarbeiter nicht mehr direkt, die haben sich entzerrt, sie sind nicht weg, aber es ist momentan nicht so akut, um jetzt irgendwo mit den Teams irgendwo konkret dran zu arbeiten. Das wird spannend, wenn die dann alle wieder ins Office zurückkommen, wie die Leute sich finden und wie man irgendwie auch diese Mischung findet aus Homeoffice und Präsenzarbeiten.
Das wäre jetzt tatsächlich auch eine Frage gewesen, die mich echt interessiert. Also bei Ponjab arbeitet ihr ja auf einigen Ebenen. Ne? Das eine ist das Thema Konfliktlösung, Unternehmensnachfolge, grundsätzlich auch das Thema Weiterbildung. Jetzt hast du schon eine Antwort vorweggenommen. Mich hat nämlich interessiert, wie sich die Situation durch Corona konfliktseitig verändert hat. Also hat es zu oder abgenommen? Jetzt sagst du, ja, durchs Homeoffice hat sich wahrscheinlich ziemlich viel nicht komplett gelöst, aber es ist so ein bisschen verstummt.
Ne? Mhm. Also okay. Guter, ja genau, verstummt ist ein ganz guter Begriff dafür. Ich habe schon das Gefühl, also wenn man jetzt als Corona losgegangen ist, war, glaube ich, bei vielen, also ist es auch erstmal runtergegangen, wo man dachte, oh je, jetzt kommen ganz viele Konflikte und viele haben ja auch solche kostenlose Beratungsgespräche. Auch wir haben das angeboten, zu sagen, hey Leute, wir bieten euch 30, 45 Minuten kostenloses Konfliktgespräch, wenn ihr irgendwie ruft an. Mhm. Da kam im Grunde nichts und das habe ich von den meisten auch gehört, dass das eigentlich nicht wirklich in Anspruch genommen wurde. Ich glaube auch, dass die meisten am Anfang erstmal echt beschäftigt waren mit der Situation. Es war ja auch nicht alles nur so negativ. Am Anfang war ja auch so ein bisschen so ein Gefühl mit dabei, irgendwie, das ist ja auch eigentlich ganz schön, was jetzt passiert. Ich habe wieder Zeit für meine Familie oder mehr Zeit. Und also da sind so viele Dinge. Also wir haben uns erstmal quasi in der Situation zurechtgeruckelt. Mhm. Dann im zweiten Halbjahr war dann schon wieder mehr. Also wo ich das Gefühl hatte, jetzt hat man sich da auf die Situation eingespielt. Jetzt konzentrieren wir uns mal wieder, wo haben wir denn irgendwo Themen, die wir angehen müssen. Und irgendwie ist jetzt so seit Jahresanfang, ist es jetzt erstmal, boah, wie lang dauert das? Also irgendwie so die Luft draußen. Also es ist ja, so, wie lang dauert das jetzt noch und was? Und also wie gesagt, das habe ich ja gerade schon erwähnt, dass da gerade echt nicht viel ist. Und ich kriege es aber auch nicht nur jetzt bei uns mit. Es ist natürlich in diesem ganzen Trainingsbereich ganz schwierig. Also auch die großen Unternehmen in dem Bereich. Mhm.
Wie ist es denn bei dir, wenn ich fragen darf, sonst sagst du einfach nein, wenn es mal privat irgendwie klemmt, knallt, zu Konflikten kommt, bist du da irgendwie in der Lage, die Mechanismen, die du ja als Beraterin, als Mediatorin drauf hast, bist du in der Lage, das abzurufen und quasi auch für den privaten Bereich anzuwenden oder ist es dann einfach überschattet von Emotionen, wo du sagst, nee, jetzt kann ich da nicht mal mit Ratio rangehen?
Ist ja ein bisschen eine gemeine Frage. Aber ich beantworte sie dir gerne. Ja, also es ist echt spannend. Ich kann das schon ganz gut abrufen. Also ich glaube, das geht an einem nicht vorbei, wenn man sich irgendwie über Jahre mit diesen Themen beschäftigt. Und es wäre auch schade, wenn es so wäre. Ein Coach-Freund hatte mal gesagt, also beziehungsweise ein Coachie hatte gesagt, ja, also wenn man sich das alles so anschaut und wenn man Kommunikation mal verstanden hat, dann kann man sich ja eigentlich gar nicht mehr streiten. Und das ist tatsächlich ganz spannend, weil da steckt ganz viel Wahrheit drin. Wenn ich wirklich verstanden habe, was passiert und warum es irgendwie, also dieses typische Sender-Empfänger-Thema und diese Dinge, ich will da jetzt nicht zu breit ausholen, aber wenn ich Kommunikation wirklich mal verstanden habe, dann und ich gerate in so eine Situation, dann kommt ganz schnell dieses Moment, was ist denn jetzt eigentlich irgendwo, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Und da gibt es dann einfach so ein paar Grundsätze zu sagen, es muss der Zeitpunkt auch stimmen, also zu überprüfen, ist das jetzt gerade der Moment, habe ich die Zeit überhaupt dazu, mich jetzt in diesem Konflikt irgendwo, mich mit dem Konflikt zu befassen, also gerade im Business total wichtig, nicht zwischen Tür und Angel da Konflikte zu lösen, sondern wirklich dann zu sagen, stopp, ich verstehe, ich höre, dass da ein Problem ist, aber bitte lass uns einen Termin ausmachen und uns die Zeit dafür nehmen, weil das ist wichtig, dass wir uns die Zeit, also dass wir uns wirklich damit beschäftigen und das jetzt nicht einfach nur so zwischendrin mal besprechen. Ich muss auch für mich selber gucken, kann ich jetzt, bin ich gerade in der Lage, muss ich es vielleicht auch erstmal reflektieren selber, also das ist tatsächlich interessant. Mein Mann ist auch in der Branche und wir haben beide immer so die Tendenz, also es kommt schon ab und zu vor, dass wir uns streiten, aber wir haben schon auch immer dieses zu gucken irgendwie, was ist denn unser Anteil daran? Und dann irgendwo auch in dieses Verstehen zu gehen, irgendwie so mich selbst zu verstehen, was passiert bei mir und was könnte irgendwie bei ihm passieren. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Teil, der steckt drin. Also den habe ich mittlerweile entwickelt. Ich muss es nicht mehr, also wie beim Führerschein, damals musste ich irgendwie noch sehr bewusst gucken, wie ich irgendwie das mit Gas und Kupplung und so weiter umgehe. Und mittlerweile ist das alles drin und das ist ähnlich bei Kommunikation. Das ist mittlerweile tatsächlich so ein Stück weit ins Übergegangen, was nicht heißt, dass ich nicht automatische Reaktionen habe. Also das ist schon, also dass ich natürlich gibt es das nach wie vor, dass ich merke so, buh, also jetzt bin jetzt so richtig wütend und sauer und weiß aber dann auch, es ist gut, wenn ich mich jetzt erstmal sortiere und nicht irgendwie direkt reingehe und den einen Streit heraufbeschwöre.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist ja auch dann in fast jeder Situation, wenn es zu einem Konflikt kommt, den Konflikt ja erst auch mal anzuerkennen, nicht als große Gefahr, sondern oft steckt ja dahinter, dass eigentlich 2, 3, 4 Leute das Gleiche wollen, nur irgendwie einen unterschiedlichen Angang haben, ne? Und dann gibt's Reibereien, aber diesen Konflikt zuzulassen oder wie du auch sagst, dann wirklich zeitlich Raum zu nehmen und zu geben, um das dann auch tatsächlich zu besprechen, ne? Also dem Ganzen auch irgendwo mit einer gewissen Wertschätzung zu begegnen.
Ja, dazu hat Sprenger ein schönes Buch geschrieben, Die Magie des Konfliktes. Das ist sehr spannend, weil also auch dieses Thema Konfliktprävention, das trifft es eigentlich nicht, weil wir brauchen Konflikte, um uns weiterzuentwickeln. Das ist genauso, wie du es ansprichst. Also ich, wenn ich in einem Geschäftsumfeld, also wenn ich in einem Team unterschiedliche Meinungen habe, dann bin ich natürlich gut beraten, die nicht wegzumachen, sondern irgendwo die zu gucken, irgendwie, was können wir denn da draus machen und aus dieser Reibung was Gutes zu entwickeln und daraus Innovationen zu entwickeln. Also aber das braucht natürlich ja, entweder eine gute Führungskraft, die das auch versteht, damit umzugehen und dieses Potenzial zu heben, oder eben auch von ab und zu mal vielleicht von außen jemanden, der da unterstützt und sagt, ja, was könnt ihr jetzt daraus machen? Also ich bin dagegen, Konflikte wegzumachen. Konflikte sind total, also ist auch völlig normal. Es ist immer, es sind unterschiedliche Meinungen, die aufeinandertreffen, Ansichten. Wir sind alle unterschiedliche Menschen, Persönlichkeiten, haben unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse. Also das ist kein Feind, der Konflikt. Das ist eigentlich nur wirklich eine Frage des Umgangs.
Vielleicht können wir nochmal den Blick auf das Thema Marketing wenden. Brigitte, da würde mich deine Meinung interessieren. Jetzt ist in den letzten 2 Jahren generell durch die Digitalisierung, jetzt auch durch Corona und so weiter, ist wahnsinnig viel passiert. Aber siehst du denn in Zukunft irgendwelche Trends oder Themen, wo du sagst, also das wird die nächste große Sache im Marketing?
Ich meine, ich glaube, der größere Marketing-Profi bist auf jeden Fall du. Also ich würde mich jetzt mittlerweile nicht mehr als Expertin auf dem Gebiet bezeichnen. Was ich aber beobachte, das macht mir ein bisschen Sorgen, habe ich ja vorhin auch schon ein Stück weit angesprochen, wenn ich aufs Bildungssystem gucke. Also wir sind halt schon sehr hinten dran. Mhm. Und ich finde es teilweise, diese ganzen Entwicklungen auf den verschiedenen Gebieten, ob das jetzt KI ist oder auch im Thema Gesundheit oder Mobilität, die Schnelligkeit der Veränderung, die überholt uns oder überholt sich selber. Mhm. Und ich merke irgendwie an vielen Stellen so ein gewisses Maß an Überforderung und auch an großen Fragezeichen, wie gehen wir denn damit um? Und deswegen weiß ich gar nicht, ob man sagen kann, Marketing muss das und das tun. Ich weiß gar nicht, wo wir in 2 Jahren stehen werden. Also das ist irgendwo, also es gibt gewisse Prognosen, aber was bedeutet das denn dann eigentlich? Weil es ist ja in sich dann irgendwie wieder diese Beschleunigung drin ist. Also ich glaube schon, was wichtig ist und das muss wahrscheinlich im Marketing auch berücksichtigt werden, ist natürlich das Thema Klima und Nachhaltigkeit. Es ist das Thema Gesundheit auch bei allem, was passiert ist. Wie können wir da überhaupt mitlaufen? Wie können wir damit gut umgehen? Also diese zielgenaue Beeinflussung über das Netz, über die sozialen Medien, das wird mit Sicherheit noch deutlich zunehmen. Und das wäre natürlich schön, wenn das in irgendeiner Form dann auch gewisse ethische Begrenzungen bekäme. Da gibt es ja auch Bewegungen in die Richtungen, aber da ist natürlich irgendwie unser Kapitalismus irgendwo sehr stark. Also ich glaube, dass das Thema wird auch in die Breite noch gehen, wo es momentan vielleicht irgendwie noch eher Facebook, Instagram, WhatsApp, also YouTube, also dieses Ausnutzen, irgendwie mich am Gerät zu halten, mich zu bespielen und so weiter, das wird wahrscheinlich noch in die Breite gehen, vermute ich mal. Über Google Ads kann ich ja auch schon irgendwo, schon lange, aber dieses noch genauer, noch mehr, also wo kriege ich die Leute, wie komme ich an die ran, also das wird halt alles noch,
dass man einfach immer genauer targeten werden kann.
Ja, immer, richtig. Immer genauer bespielt werden. Und das macht mir auch ein bisschen Sorge. Also merke ich schon auch.
Also das finde ich eigentlich einen schönen, ich sag mal, Hinweis mit den ethischen Begrenzungen. Deswegen, ich weiß, ich zitiere ihn oft, aber deswegen bin ich auch so ein großer Fan von Christoph Bornstein, der ja auch immer schon, wie viele andere, immer wieder sagt, dass das ganze Thema Digitalisierung dem Menschen dienen muss, ne? Und nicht vornehmlich irgendwelchen Werbealgorithmen und so weiter. Klar, leben wir auch von, logisch. Aber es muss schon erkennbar sein, dass ich als Mensch irgendwie da einen Vorteil von habe und vielleicht sogar eine gewisse Entlastung. Auf der anderen Seite finde ich es geradezu, es ist nicht belustigend, wie sage ich das? Ich finde es geradezu schön zu sehen, dass sich die Werbeindustrie wirklich die Zähne ausbeißt an der Generation Z. Ja, dass es total unklar ist, wie ich eigentlich an diese jungen Leute, an die Arbeitnehmer von morgen rankomme, die einfach kein Radio hören, kein Fernseh schauen, die maximal 20 Sekunden Spots anschauen, wie man diese Leute wirklich erreicht und wobei es ja nicht so ist, dass die kein Leben hätten, sondern die haben unglaublich viel schon zum Wissensschatz, zum Thema Nachhaltigkeit auch, wie du sagst, ne? Und die wissen ganz, ganz genau, ich verwende jetzt kein Google mehr, ich schaue meine Sachen über Ecosia nach, ne? Weil ich will, dass für jede Suche ein Baum gepflanzt wird. Habe ich lange Zeit nicht gekannt, bis unser Ältester mich darauf angesprochen hat, du suchst doch nicht etwa noch bei Google. Die ticken tatsächlich schon völlig anders und ich möchte das unterstreichen, was du sagst. Es ist vor allem das Tempo. Ja, das Tempo ist schon wirklich drastisch. Und ich habe ja mit dem letzten Podcast-Gast, mit dem Markus Iskro, auch über dieses Thema Entgrenzung gesprochen, dass man immer verfügbar ist, ne? Und immer schneller auch sich selber verpflichtet fühlt zu antworten und da auch eine gewisse Verpflichtung sich selber gegenüber hat, auf sich aufzupassen. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Brigitte, für deine Zeit, für die vielen, vielen Insights. Ich sage direkt auch gerne mal wieder. Ich habe viel mitnehmen können und wünsche dir erstmal alles Gute und freue mich auf das nächste Mal.
Ich sage herzlichen Dank, Matthias. War sehr spannend, hat mich sehr gefreut und hat Spaß gemacht.
Bis bald.
Bis bald. Ciao.